Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich den Philosophen und Filmproduzenten Albert Kitzler. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe so einen Tischkalender mit philosophischen Sprüchen und da steht heute beim 19. Dezember: Erfahrung macht bedenklich, von Horaz. Unterschreiben Sie das als Philosoph?
Ja, unterschreibe ich voll. Die Erfahrung, das ist der Ausgangspunkt. Das ist auch was Leibliches, klingt schon dem Wort an, und auch was Gedankliches.
Aber dann ist die Schlussfolgerung ja auch, je mehr wir erfahren, desto bedenklicher werden wir. Muss man da irgendwann gegensteuern?
Ja, kommt drauf an, ob diese Gedanken, die man hat, positiv oder negativ sind. Also Plato sagte einmal, man kann auch durch zu viel Denken krank werden. Klar, man muss alles in Maßen pflegen, auch das Nachdenken über sich selbst, das Bedenken. Aber wenn man die anderen Seelenteile oder Bedürfnisse nicht vernachlässigt, sich an den Dingen auch zu erfreuen, nicht nur sie zu bedenken, dann ist das alles in Ordnung.
Dann sind Sie ja jemand, der Plato widerspricht, denn eines Ihrer Bücher heißt Denken heilt.
Ja, das widerspricht sich nicht. Ich sprach ja davon, oder Platon sprach davon, zu viel Denken. Das kann krank machen. Aber im Übrigen war er der Überzeugung, wie kein anderer, dass das richtige Nachdenken über sich selbst uns von einer Menge von negativen Affekten, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen, heilen kann. Ja.
Sie haben vor 9 Jahren in Berlin eine Schule, eine philosophische Schule gegründet. Schule für Maß und Mitte. Da steckt ja schon drin, dass wir Maß und Mitte womöglich verloren haben. Oder was war der Anlass?
Würde ich nicht sagen. Also es ist nicht so, ich glaube nicht daran, dass es da irgendeine Epoche in der Geschichte gegeben hat, wo alle weise waren und wir haben das jetzt alles verloren. Nein, es ist eine für jede Generation immer wieder neu sich stellende Aufgabe oder auch für jeden einzelnen Menschen in seinem Leben das rechte Maß und seine Mitte zu finden. Wenn man das gefunden hat, ich finde, dann lebt man ein glückliches und gelingendes Leben. Und das Ziel meiner Schule ist, es geht ja da um praktische Philosophie, ist hier Orientierung zu geben auf philosophischer Grundlage, um dahin zu kommen, dass das Leben angenehmer wird, freudvoller und wir das Leid reduzieren.
Philosophie klingt häufig so abgehoben und schreckt viele Menschen ab, weil man gleich sagt, verstehe ich sowieso nicht, was da drin steht. Wollen Sie dem etwas entgegensetzen?
Ich habe viel Respekt und ich verstehe auch das Anliegen der theoretischen Philosophie oder der akademischen Philosophie. Das ist nun nicht meine Domäne, ich habe das studiert, aber ich konzentriere mich auf die praktische Philosophie. Das ist ein Teil der Philosophie, da gibt es den Oberbau und den meinten Sie natürlich. Der ist dann außerordentlich kompliziert im Laufe nach 2500 Jahren hier im Westen geworden, sodass ihn kein Nicht-Philosoph so richtig versteht. Aber meine Konzentration gilt der praktischen Philosophie und die sollte vermittelbar sein, die sollte lebbar sein, die sollte ich eigentlich auch jedem Taxifahrer erklären können.
Was hat Sie denn zur praktischen Philosophie gebracht?
Eigentlich das, was mich zur Philosophie überhaupt gebracht hat. Die Frage, wie lebe ich ein gutes Leben oder wie werde ich glücklich? Ich dachte, wenn ich diese Frage beantworte, dann sind alle anderen Fragen nebensächlich. Und natürlich wird man zu dieser Frage hingeführt, auch durch bestimmte Leidensprozesse. Und als Jugendlicher hatte ich das schon mit dem Leben zu kämpfen und ich habe mich sehr intensiv selbst befragt oder auch gesagt, was willst du hier eigentlich oder was oder warum leidest du oder woran leidest du, wo willst du hin?
Sie haben eine philosophische Schule für Maß und Mitte vor 9 Jahren gegründet und sagen, Sie sind jetzt an Ihrer Wurzel angekommen. Inwiefern hat das mit dem Leiden als Jugendlicher zu tun?
Na gut, also schon Aeschylus, der erste griechische Tragiker, sagte, durch Leiden lernen. Also es sind häufig Leidensprozesse oder Probleme, die uns zum Nachdenken bringen und uns auch und dann auch weiterbringen. So war es auch bei mir in der Jugend. Ja, das war, ich wurde ein bisschen gemobbt oder in einer Clique oder brauchte auch viel Anerkennung, wurde dann aber da teilweise zurückgesetzt und das hat mich doch sehr mitgenommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum leidest du jetzt oder woran leidest du eigentlich? Warum brauchst du denn, musst du jetzt in der Clique sein? Und wie? Also ein bisschen Selbstanalyse betrieben, wie das um 16, 17, wie das in diesem Alter so ist, Tagebuch geschrieben. Aber dabei kamen dann erst Neigung zur Psychologie oder sind da Antworten zu finden.
Sie
dann
wollten aber, Antworten finden.
Ja, dafür, letztlich, ne? Ich wusste natürlich, dass wenn ich glücklich bin, dann leide ich nicht. Also wie wird man dann aber glücklich? Und dann war ich auch schnell bei der Philosophie, Philosophiegeschichte, die sich gerade in der Antike, Sokrates, Plato auch viel damit beschäftigte, wie man ein gutes Leben führt. Und das fand ich ganz toll. Die haben das dann auch praktiziert und das waren dann auch innere Vorbilder und Leitbilder.
Das sind natürlich Fragen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Wie gelingt ein gutes Leben? Wie werde ich glücklich? Welche Antworten haben Sie denn für sich gefunden?
Nun gut, also wenn ich das hier in drei Worte sagen könnte, dann hätte ich nicht fünf Bücher geschrieben und würde noch ein paar andere schreiben müssen. Ist natürlich nicht so einfach gesagt. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, inneren Frieden zu schaffen. Also einen guten Umgang zu finden mit sich selbst, mit seinem eigenen Seelenleben, mit den anderen Menschen und mit der Welt oder dem Schicksal. Also das, was draußen geschieht. Und da gibt es Strategien zu, da hat die Antike sehr viel Kluges zu gesagt. Und wenn Sie da einen harmonischen, guten Umgang gefunden haben, wenn die in die innere Geborgenheit reinfallen. Also wenn sie sich rundum wohlfühlen, wenn sie eine Harmonie in ihrem Seelenleben hergestellt haben, innere Ausgeglichenheit, Seelenruhe, das sind die Kategorien, die in der alten Philosophie in Ost und West eigentlich immer identifiziert worden sind mit einem guten, glücklichen und zufriedenen Leben.
Wobei, als Sie sich auf die Suche gemacht haben, als Jugendlicher bereits, sind Sie ja dann in Anführungszeichen doch erstmal vom Weg abgekommen, denn Sie haben dann in Freiburg Jura studiert und die Philosophie kam erst später dazu. Was hat da den Ausschlag gegeben? Doch die Sicherheit?
Kam aber sehr schnell dazu. Nach einem Jahr hatte ich dann Philosophie dazugenommen und hatte dann in der Folgezeit ein Doppelstudium gemacht. Ja, mein Freund sagte mir einfach, das war ja auch evident, mit der Philosophie kannst du kein Geld verdienen, also kannst du dich nicht ernähren.
Die Aussichten auf Taxifahrertum wahrscheinlich.
Ja, dann, ne? Vielleicht, ja. Und das klang plausibel und deshalb habe ich mit Jura angefangen, hat mir aber selbst die Freiheit gegeben, wenn das nichts ist, dann wechselst du eben. Aber dass ich dann nach einem Jahr schon Philosophie dazugenommen habe, zeigt, dass das Bedürfnis sehr, sehr stark war. Und das war sehr schön, ein Doppelstudium zu führen, weil man dann auf zwei Beinen stand. Ich jedenfalls.
Sie gehen ja sogar so weit, dass das Philosophieren gesund ist und das Immunsystem stärken soll. Inwiefern denn das?
Ja, also wir werden ja... Also, die Antike ging davon aus, dass bestimmte Affekte, negative Affekte wie Angst, Zorn, Wut, Neid, Eifersucht, dass das Seelenkrankheiten sind. Und davon heilt die Philosophie. Die Philosophie hat sich verstanden als Seelenheilkunde. Und wenn wir uns heute die moderne Biomedizin angucken, die Psychoneuroimmunologie, so stellen die zunehmend, liefern die naturwissenschaftlichen Nachweise dafür, dass gerade diese Affekte, wenn sie lange im Körper sind, nicht verarbeitet werden und uns wirken, zu Stressoren werden, die auf Dauer uns krank machen. Und sehr, sehr viele Krankheiten lassen sich letztlich auf bestimmte schlechte, selbstschädigende Verhaltens- oder Denk- oder Wollensweisen zurückführen.
Wenn man es nicht aufgearbeitet ist, meinen Sie
richtig,
beispielsweise?
Genau, ja.
Ich fand es ganz erstaunt zu lesen, dass Kindern jetzt Kultur auf Rezept auch verschrieben wird. Zum Beispiel gibt's in Düsseldorf Kinderärzte, die haben Theaterkarten für Familienvorstellungen verschenkt. So etwas würden Sie sicherlich befürworten.
Ja, finde ich ganz toll. Kreativität macht den Kopf frei und ich finde, in unser Bildungssystem, das ist ein bisschen, da fängt's schon an, stressig zu werden. Ich habe zwei Töchter und habe gemerkt, wie die schon in frühesten Jahren in der Schule unter Druck geraten. Das ist nicht so schön. Dann so ein spielerischer Ausgleich oder kultureller Ausgleich finde ich außerordentlich hilfreich und weckt auch die kreativen Kräfte in einem. Und das sind die, die uns beim Überleben helfen.
Es komme weniger darauf an, was das Glück sei, als vielmehr darauf, wie man glücklich werde. Das sagt Aristoteles. Albert Kitzler, was ist denn für Sie Glück?
Innere Ausgeglichenheit, heitere Gelassenheit, so eine Grundstimmung. Ich unterscheide zwischen der Grundstimmung, die man herstellen kann in sich, also mit sich und der Welt und das, was man tut und denkt und mit seinen Freunden zufrieden zu sein, also damit ein gutes Verhältnis zu gewinnen. Und dann, das ist wie so ein Seelengarten, den beackert man. Man kann dann nicht dafür sorgen, dass die Blumen, die kommen dann von selbst. Das heißt, die Momente des Glücks, wo man so durchatmet, die erwachsen diesen Boden. Wir können nur an dem Boden arbeiten oder wie Kant gesagt hat, wir können uns dem Glück würdig erweisen, aber wir können das selbst dann nicht erzwingen, wann es kommt, wann wir uns so einen Moment haben, wo wir richtig so, richtig total mit allem zufrieden sind, das wissen wir dann nicht. Aber für diese Grundstimmung heiterer Gelassenheit, Ruhe, innere Ausgeglichenheit, dafür kann man sorgen und sollte man auch sich drum kümmern.
Da höre ich aber auch raus, daran Bedingungen zu schaffen, das Glück zu ermöglichen, ist letztendlich Arbeit.
Ja, nennen Sie es Arbeit oder so. Wenn Sie sich nicht um sich selbst und um Ihr Leben, Seelenheil kümmern, dann wird sich da nichts ändern. Dann sind Sie eben, bleiben Sie so, wie Sie sind. Das kann ja gut sein. Aber wir sind ein komplexes Wesen, das verwirklicht werden will, das sich in der Zeit verwirklichen will, das sich auseinandersetzen muss mit der Welt, mit anderen, mit sich selbst. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Entweder wenn wir nicht Spielball unserer Leidenschaften und des Schicksals werden wollen, sondern das unser Leben selbst gestalten wollen, dann müssen Sie sich an die Arbeit machen.
Ja. Was haben Sie denn heute für Ihr persönliches Glück schon getan?
Ja, morgens üblicherweise dann Gymnastik, Meditation, Atemübung. Ich schreibe ja für die Schule jeden Morgen Worte der Weisheit oder schicke sie raus, da arbeite ich schon mal dran.
Was waren die heute?
Das weiß ich, ich kommentiere sie ja immer. Es war ein Ausspruch von Jesus Sirach aus dem Alten Testament. Ich habe diese Woche Altes Testament drangenommen in der vorchristlichen Zeit. Aber Sie fragen, weil ich auch gleichzeitig schon das Morgige vorbereite und die anderen nachschaue, dann...
Nehmen Sie eins raus, ist egal.
Was war das denn nochmal heute? Jesus Sirach ist wichtig. Ich glaube, dass man sich eben um sich selbst kümmern muss. Dann liebt einen auch der Gott oder so ähnlich war das. Also, dass man sich um sein Seelenheil kümmern muss. Aber... Also Jesus Sirus ist ganz toll und in der Nacht las ich auch die wunderbare Geschichte Vertreibung aus dem Paradies und da gibt es auch sehr viele Weisheiten stecken da drin. Wir haben ja vom Baum der Erkenntnis genommen und dadurch ist das ganze Unheil in unser Leben getreten. Also ein sehr spannender Aspekt des Philosophierens.
Glauben Sie das?
Sagen wir mal so, die Vernunft hilft uns sehr, die Probleme zu lösen, aber es macht uns auch viele Probleme. Also unser Verstand, unsere Vernunft hat uns, wenn wir so berechnend auf das Leben zugehen, auf die Natur, hat uns auch verführt und uns von unseren Instinkten, von einem naturhaften sich am Einfügen in den Kreislauf entfremdet. Deshalb sind wir dabei, auch unsere Welt zu zerstören. Da zeigt sich der negative Aspekt der Vernunft. Also der ist sehr ambivalent, Vernunft und Verstand. Wenn Sie es falsch einsetzen, dann denken Sie an den, wenn Sie es für eine Leidenschaft einsetzen, Habgier, Gier und da wird sie häufig auch eingesetzt, der Verstand und Vernunft, dann führt er in die Irre, dann führt er nicht ins Glück, sondern ins Unglück.
Vom Glück des Wanderns haben Sie geschrieben und Sie wandern seit 40 Jahren ganz begeistert. Was war der Auslöser für die Wanderleidenschaft?
Das weiß ich gar nicht mehr so, aber ich denke, es war das Erlebnis der Natur. Irgendjemand hat mich mal mit zu einer Wanderung genommen und dann sah ich diese Schönheit, die Weite, roch die ganzen Sinne, die angesprochen wurden, roch die frische Luft und die körperliche Anstrengung. Und ich spürte da schon, das ist was Gewaltiges, etwas sehr Schönes. Da passiert etwas mit einem, das wichtig ist.
Jetzt haben die wenigsten Leute in dem hektischen Alltag Chancen, gleich immer rauszugehen, die Natur zu finden. Haben Sie sich da so kleine Inseln geschaffen?
Ich denke, das kann man in der Tat. Das habe ich getan. Also ich habe immer eine Wohnung genommen, da musste ein Park in der Nähe sein. Also nicht nur zum Joggen, das habe ich regelmäßig gemacht, das war toll. Aber auch einfach mal rauszugehen aus dem Zimmer und sich einen Baum anzuschauen. Und wenn Sie dann noch Ohrpacks in die Ohren haben, dann hören Sie auch nichts mehr. Könnten Sie sich auch vorstellen, Sie sind jetzt gerade in einer herrlichen Waldgegend, abseits von der Zivilisation. Also Sie können sich diese Momente überall erschaffen, auch vor einer Blume. Sie können vor einer Blume im eigenen Zimmer meditieren und sich reinversenken und den Kontakt zur Natur oder zu tieferen Schichten in der eigenen Seele herstellen.
Lässt sich denn beim Wandern besser denken? Die alten Philosophen sind ja gerne gegangen und haben dann miteinander diskutiert.
Ja, ich denke, es ist, die haben die gleiche Erfahrung gemacht. Es ist anregend. Erstens sind sie da in einem Rhythmus drin, der etwas Meditatives hat. Und meditare heißt ja auch nachdenken. Und ich denke auch die Eindrücke und Perspektiven, die sich verändert beim Gehen, indem man den Ort wechselt oder indem man sich anderen Eindrücken preisgibt, das regt etwas an. Oder wie Platon einmal gesagt hat, ja, wie beruhigt man denn kleine Kinder, indem man sie trägt, die Mutter sie trägt und schaukelt.
Die Bewegung
das
beruhigt. Schafft dann die Ruhe.
Und die Ruhe haben die Alten auch immer gesucht, weil in der Ruhe ist Besinnlichkeit auch drin, steckt Nachdenken, zu sich kommen, in seine Mitte kommen, sich spüren.
Wie geht der alte Spruch, alles. In der Ruhe liegt die Kraft?
Ja, da ist auch was dran, ja.
Sie haben in Freiburg studiert. Was war denn dort Ihr Lieblingswanderweg?
Ja, da gibt es, ich weiß nicht mehr, wie der, Schau ins Land, das war eine sehr, sehr schöne Gegend, in der ich viel gewandert bin. Aber Freiburg hat auch einen Hausberg und mir macht es auch nichts aus, der abendlichen Spaziergang immer dieselbe Runde zu machen, weil das Wetter ist doch oder die Stimmung ist doch immer eine andere. Man ist auch nicht immer derselbe. Man ist, im Grunde verändert man sich ja auch ständig. Und wichtig, das kann ein Weg sein, den Sie schon 100-mal begangen sind, aber wenn es in der richtigen Stimmung passiert, können Sie auf Gedanken, auf nützliche, hilfreiche Gedanken kommen oder es kann Ihnen eine Idee oder ein Einfall kommen oder Sie reflektieren, lassen nochmal die Woche Revue passieren oder den Tag und das kann Sie weiterbringen.
Was halten Sie von den Wandertrends, die es jetzt gerade gibt, vom Alpaka-Wandern bis zum Eselwandern, da gibt es ja einige.
Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gemacht, aber ich finde, jede Bewegung in der Natur hat irgendwie was Gutes. Ob auf einem Kamel oder Alpaka oder wenn man die Möglichkeit dazu hat, why not? Die Fremdartigkeit der Eindrücke, desto fremdartiger, desto besser, desto größer der Abstand von zu Hause, vom Alltag und desto mehr öffnet sich der Geist eigentlich. Von daher ist das Reisen gerade auch ins Ausland oder in Gegenden, in denen man noch nicht war, immer sehr anregend, weil es fremd ist.
Also ist es zu Hause mit den Oropax, wenn ich nur auf den Baum gucke draußen, umso schwieriger?
Ja, das ist eine andere. Was ich da vorhin meinte, war Meditation. Das heißt, Sie gehen in die Landschaft Ihrer Seele hinein oder versuchen ruhig zu werden. Das ist etwas anderes.
Aber dann nehmen Sie auch die Natur zu Hilfe offensichtlich.
Ich habe das nur als Beispiel genannt. Sie könnten auch vor einer einzelnen Pflanze oder einer einzelnen Blume meditieren, wenn Sie Natur suchen in der Großstadt und haben jetzt gerade keinen Park zur Verfügung oder es regnet in Strömen. Also es ging mir darum, um den Kontakt zur Natur. Das ist ja das Tolle beim Wandern, dass Sie Natur so sinnlich erleben für Stunden. Aber da brauchen Sie nicht jetzt in den Bergen zu wohnen.
Sie waren auch erfolgreich als Filmemacher. Sie haben zum Beispiel mit Pepe Dankwart den Film Schwarzfahre gemacht. Und selbst wenn viele den Film nicht gesehen haben, ich glaube, die Geschichte kennen dennoch ganz viele. Vielleicht können Sie es mal kurz zusammenfassen.
Ja, es kommt ein Farbiger in eine Straßenbahn, setzt sich neben eine ältere Dame, wo noch Platz frei ist. Die ist gar nicht davon angetan und fängt an, über ihn herzuziehen mit den ganzen Vorurteilen, die man so kennt gegen Ausländer, Fremde und die wollen doch nur unsere Steuergelder etc. Der Schwarze bleibt ganz ruhig, isst da seine Erdnüsse und hört sich das alles an. In der Straßenbahn, die anderen reagieren auch nicht, hören sich das auch an, weil es ziemlich laut spricht. Und dann kommt schließlich, gibt noch viele kleine Geschichten, die die Sache sehr schön machen, aber dann kommt ein Fahrzeugkontrolleur, die alte Frau nimmt ihren Fahrschein aus der Tasche und da in dem Moment kommt die einzige und erste Reaktion des Farbigen. Er reißt ihr den Fahrschein aus der Hand und frisst ihn auf, wie er vorher die Erdnüsse gegessen hat und die total perplex. In dem Moment kommt der Kontrolleur auf sie zu. Ja, Ihr Fahrschein bitte. Ja, der Neger hat ihn gerade aufgefressen. So eine blöde Ausrede habe ich noch nie gehört, sagt er. Kommen Sie mal mit. Und auch in diesem Moment bleiben die anderen Fahrgäste, keine, die das alles mitbekommen haben, sagen auch nichts. Und die Frau lamentiert und so endet der Film. Also.
1994 bekam er einen Oscar. Die Botschaft des Films ist welche?
Na, das ist, dürfte wohl offensichtlich
sein. Ja, fassen Sie es nochmal zusammen. Bisschen,
das geht natürlich gegen Diskriminierung und die ganzen Vorurteile werden in einer lustigen Form auf die Schippe genommen. Oder uns wird der Spiegel vorgehalten. Ja, wir kennen ja auch alle das Gefühl von Fremdenangst oder ist jedenfalls sehr weit verbreitet und da neigt man vielleicht auch dazu, Vorurteile weiter zu kolportieren und dass das zu nichts führt und dass man sich damit selbst schädigt und wird auf lustige Form angesprochen.
Und das gibt's auch so als Geschichte, erzählt man sich nämlich gerne, weil es einfach so eine gute Wirkung hat. Wie war bei Ihnen beiden die Idee entstanden, diesen Film zu machen?
Also Pepe hat mir die Geschichte erzählt, ihm hat sie eine Freundin erzählt, als selbst erlebt in Basel. Ich weiß noch genau, in Freiburg waren wir und da erzählt er mir in einer Kneipe diese Geschichte und ich hatte dann in der Vorbereitung des Films gehört, da diese Geschichte ist nicht ganz neu und urheberrechtlich abzuklären, habe ich mir das dann schriftlich geben lassen von der Freundin von Pepe, dass sie das erlebt hat. Zwischenzeitlich fand ich auch, dass das schon einmal als erlebt in Belgien mal in den Zeitungen stand und auch, glaube ich, mal in München. Also ob die das tatsächlich erlebt hatten oder einfach die sogenannte Wandersage,
jeder kennt
die Geschichte.
Der das mal erlebt hat.
Das weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich da genügend Unterlagen da, also dass ich da kein urheberrechtliches Problem sah. Und in der Tat wurde das auch noch wichtig, weil in der Nacht nach der Oscarverleihung RTL Nachtschau einen schwedischen Werbespot ausgegraben hat, 7 Jahre alt, mit der gleichen Pointe und dann sagte, und die Frage aufwarf, muss jetzt Pepe Dankwart den Oscar zurückgeben, weil er da ein Plagiat. Und dann war natürlich alles Unsinn, weil an Wandersagen gibt es keine Urheberrechts. Außerdem hatte ich da schriftliche Dokumente, dass ihm das erzählt worden ist.
Hat sich für Sie als Filmemacher etwas verändert, nachdem es diese Oscar-Auszeichnung gab?
Ja, es war dann natürlich leichter, Gelder für weitere Filme zu bekommen. Es war der 3. Oscar, der je für einen deutschen Film gegeben worden ist. Also zwischenzeitlich sind ein paar dazugekommen. Aber das war schon eine große Sache. Und das hat unserer Produktionsgesellschaft sehr geholfen.
Stimmt die Legende, dass Sie auf einer einjährigen Reise durch Südamerika entschieden haben sollen, Ihrer Filmleidenschaft nachzugehen?
Ja, und wie die stimmt. Ja, das war eine Selbstfindungsreise und das ist keine Legende, sondern da bin ich in 80 Städten in Südamerika gewandert. Also ich war 4 Jahre Anwalt und hatte mich für die Filmschule beworben, weil Filme machen, Arthouse, Movies, Kunstkino, das war die zweite Leidenschaft neben Philosophie. Aber ich bin dann an der Schule nicht angenommen worden. Aber ich habe gesagt, wenn das passiert, dann habe ich ein großes Trostpflaster, einen weiteren Wunsch meines Lebens zu verwirklichen, meine Weltreise zu machen. Und dabei habe ich sehr viel Tagebuch geschrieben, sehr viel reflektiert, bin alleine gereist und erstmal hatte ich ein halbes Jahr projektiert, wurde dann ein Jahr, auch mit eines der besten Jahre, das ich erlebt habe, weil das war schon sehr intensiv und da habe ich mich erst recht entschlossen, Filme zu machen und das ging dann auch ganz schnell.
Aber es heißt natürlich nicht, dass das, was man sich vornimmt, dann auch gleich in Erfüllung geht, gerade wenn man so ein Projekt wie Filme machen vorhat. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Also ich bin dann erstmal, musste ich in Freiburg meine Zelte abbrechen. Ich war ein Anwalt in Freiburg und musste in eine Filmstadt gehen. Da gab es 3 von München, Hamburg, Berlin, Köln war noch nicht so weit. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Dort hatte eine ehemalige Freundin, hatte schon einen Fuß in der Filmbranche drin. Und am ersten Abend brachte die mich zusammen mit einem Regisseur. Ja, und wir haben uns befreundet. Dann half ich ihm das Drehbuch zu schreiben. Und wir haben gesagt, wir können doch eigentlich eine Produktionsgemeinschaft aufmachen. Also es ging ruckzuck. Ich wollte zwar Regisseur werden, aber dann als Anwalt hatte ich natürlich den besten Zugang noch oder den ersten Zugang zu diesem ganzen rechtlichen oder finanziellen Konstrukt einer Filmproduktion. Man setzte mich also auf den Produzentenstuhl und ich habe gedacht, na, dabei wirst du an dieser Stelle wirst du bestimmt lernen, wie man Filme macht.
Ja, und dann war die erste Produktion eine deutsch-argentinische Koproduktion. Um was ging es da?
Der Junge vom Fluss hieß der Hijo del Rio. Natürlich hatte ich Südamerika kannte ich gut. Ich kannte auch die Sprachen, also Portugiesisch und Spanisch hatte ich während der Reise gelernt. Und das war ein Abschlussfilm eines Filmstudenten. Und zwar war der Kameramann und Regisseur. Und ich hatte einen Film von ihm gesehen und fand die Kamera so toll, dass ich für einen ersten Kurzfilm, also den ersten Film, den ich gemacht habe, war ein eigener Kurzfilm, wo ich Regie geführt habe. Und da hatte ich diesen Kameramann engagiert und da hat auch eine ganz tolle Kamera dabei gemacht. Und dabei haben wir uns befreundet und dann sagte er, ich habe da ein Skript, das würde ich gerne verwirklichen. Du bist doch dabei, Produzent zu werden, hilfst du mir? Und dann haben wir den Film gestemmt.
Was Sie so beschreiben, klingt so, als hätte immer so das eine Rädchen das andere ergeben. Hat das auch viel mit Ihrer persönlichen Lebenseinstellung zu tun?
Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich bin nun sehr konsequent und wenn ich etwas möchte, setze ich auch alles in Bewegung, das zu realisieren. Oder ich kenne dann auch keine, also man kann mich dann auch nicht verführen. Ich war ja in einer Kanzlei in Freiburg, in der ich eigentlich alles hatte. Es waren tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es war eine gemachte Karriere. Ich hatte alles gelernt. Aber dadurch habe ich mich nicht verführen lassen und einen Traum, der wichtig war, etwa hintangestellt. Und ich dachte, nein, ich muss es in meinem Leben, ich habe nur ein Leben vielleicht.
Also kann man Ihnen eine gewisse Hartnäckigkeit unterstellen?
In einer gewissen Hinsicht da in den, ja.
Ihre Mutter, eine Landwirtin, Ihr Vater Schiffsmaschinist. Was hatten die eigentlich für Sie vorgesehen?
Ja, ich glaube gar nichts. Also die hatten da keine Gedanken, was mit mir geschieht. Wie meine Brüder vielleicht nach der Schule eine Ausbildung und hätte ich dann selbst bestimmen können. Einer wurde Zahntechniker, der andere Starkstromelektriker.
Ja, es heißt über Sie, Sie sollen mit 10 Jahren von zu Hause ausgerissen sein, weil Sie unbedingt eine höhere Schule besuchen wollten. Können Sie sich an den Tag noch erinnern?
Auch keine Legende. Ja, an den kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin über die Rheinbrücke gegangen, das war in Homberg, jetzt ein Stadtteil von Duisburg. Bin über die Rheinbrücke gegangen und bis nach Ruhrort, aber dann wieder zurückgekehrt am gleichen Tag. Und abends sah man mich dann in der Nähe unserer Wohnung und gabelte mich dann auf.
Waren Sie überhaupt vermisst worden?
Ja, meine beiden Schulfreunde kamen nach Hause zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter und sagten, wo ist denn, ist der Albert krank? Und dann haben die natürlich, das war nicht so schön für sie, haben die natürlich einen Schock gekriegt oder ja, wussten auch nicht, was los war.
Und wie wurde Ihr Protest zu Hause aufgenommen?
Ja, man versicherte mir, als mein Bruder mich dann aufgegabelt hat, er wird nicht schlagen. Also ab und zu hat der Vater geschlagen, das war nicht so angenehm. Er wird nicht schlagen, natürlich Tränen und so weiter und so weiter. Aber letztlich war es erfolgreich. Es hat dazu geführt, dass ich auf höhere Schule gehen durfte. Nicht auf das Gymnasium, auf das ich eigentlich wollte, sondern auf eine Realschule. Aber es war mir auch recht.
Offensichtlich konnten Sie auf etwas in sich hören, was Ihnen, Ihren Brüdern, dann nicht gelungen ist. War das die Zeit, die da für Sie gespielt hat, weil Sie der kleine Bruder waren? Oder was kam Ihnen da zugute?
Ja, ich glaube, zwei Dinge kann ich da benennen. Also erstmal, als ich dann vor der Entscheidung stand oder in diesen führte die Landesregierung die Schulmittelfreiheit ein, die Lehrmittelfreiheit. Wir hatten also der Vater hatte befürchtet, der könnte die Bücher nicht bezahlen. Die waren ja auch teuer. Und deshalb, meine beiden Brüder waren älter, da kam das da gar nicht in Frage. Das war der eine Grund. Bei mir hat das dann geholfen, dass die Bücher bezahlt worden sind, oder zum großen Teil. Der zweite war, ich hatte einen Freund aus bürgerlichen Kreisen. Der ist auch heute noch einer meiner besten Freunde, ist dann Botschafter geworden. Und da erlebte ich die bürgerliche Welt und die Welt der Bücher. Und das war eine prägende Erfahrung. Solche Freunde hatten meine Brüder vielleicht nicht. Und ich dachte, da möchtest du hin. So möchtest du auch leben. Die hatten ein Haus und ein Haus im Grünen. Und das fand ich alles ganz toll. Die haben mich da immer mitgenommen. Und da war ich von dieser Welt der Bildung, ja, Bürgertum kann man so sagen, jedenfalls anders. Wir lebten auf 40 Quadratmeter mit 5 Personen, das war dann ganz anders da. Und
haben Sie sich selbst dann immer hohe Ziele gesteckt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, ich war dann schon sehr ehrgeizig. Ja, und das hat sich dann von selbst ergeben. Dann war auch das Interesse da schon in der Schule für Studium. Also fand ich alles ganz toll, sich da zu vertiefen. Dann kam auch die Leidenschaft für die Philosophie dazu, mit 17, 18 das zu studieren und da einen Beruf rauszumachen. Und dann, ja, die intellektuellen Veranlagungen, Fähigkeiten ausleben zu können, zu einem Beruf zu machen und sich davon zu ernähren, das fand ich toll.
Albert Kitzler in SWR1 Leute, wenn Ihnen jemand sagt, Sie hätten nicht mehr lange zu leben, haben Sie sich je mit diesem Gedanken befasst?
Ja, sehr intensiv, als ich mich mit den antiken Weisheitslehren beschäftigt hatte und kam zu dem Thema Vergänglichkeit, Tod, insbesondere Epikur, übe dich im Sterben. Da habe ich da lange drüber nachgedacht und das war außerordentlich hilfreich. Ja, eigentlich fängt die griechische Philosophie an mit dem Hinweis darauf, erkenne dich selbst, stand im Apollon-Tempel und bedeutete, vergiss nie, dass du ein sterbliches Wesen bist. Also die Annahme der eigenen Sterblichkeit, der Vergänglichkeit ist unglaublich hilfreich, bewahrt uns vor Hybris, vor Überheblichkeit und schenkt uns Demut und Dankbarkeit für die Dinge, die wir haben und erleben dürfen.
Was hat dieser Prozess, als Sie sich ganz intensiv damit befasst haben, mit Ihnen gemacht? Inwiefern hat er Sie verändert?
Ja, ich habe auf mein Leben zurückgeguckt. Ich war vielleicht so Anfang 50 oder.
Sagt man eigentlich typischer Kandidat für die Midlife-Krise, oder?
Könnte man sagen, ja. Aber ich habe so oft mein Leben zurückgeblickt und musste feststellen, dass ich so viel Schönes erlebt habe, so viel Reisen machen konnte, so viele Wünsche verwirklichen konnte oder wurden verwirklicht, dass ich sah, und ich sah natürlich, dass man in anderen Epochen, geschichtlichen Epochen, im Mittelalter war die übliche Lebensdauer 35 Jahre, aber auch wenn sie hier auf der Welt in der Gegenwart sich umschauen, so viele haben so vieles nicht gesehen, wie ich erleben durfte. Ich konnte mir meine intellektuellen Fähigkeiten ausbauen, habe verschiedene Berufe gehabt, tolle Reisen gemacht, tolle Beziehungen gehabt, Kinder. Das war alles, dass ich sagen konnte, ich darf eigentlich nicht mehr vom Schicksal fordern. Es ist eigentlich schon gut. Ab dem fühlte ich mich wie, also jetzt beginnt mein Leben in der Sahnehaube. Es war mir also schon genug und ich fand das schon so toll. Wir haben keinen Krieg erlebt. Also auch diese Umstände, in die Epoche, in die wir hineingeboren sind hier in Mitteleuropa, ist natürlich auch einzigartig, dass ich so vor Dankbarkeit sagte, okay, schön, ich habe abgeschlossen und ich habe auch jetzt das war mein Übe, dich im Sterben. Wenn der Tod jetzt kommen würde, würde ich sagen, okay, gut, ich komme mit.
Klingt so, als hätten Sie keine Angst vorm Tod. Hatten Sie vorher Angst vorm Tod?
Genau das war, was ich da damals überwand. Genau, Angst vorm Tod. Ja, in einer gewissen Hinsicht hatte das jeder. Ich damals auch. Aber es geht gar nicht mal so sehr um die Angst vor dem Tod. Häufig, sie ist nur die Ursache dafür, dass wir vor allen Formen des Todes, also vor allem vor der Vergänglichkeit Angst haben. Also vor dem Verlust beispielsweise einer Beziehung, von
einem Besitzstand
oder auch Schmerzen. All das sind Masken des Todes, sagten die alten Inder. Und da hat man entweder Angst vor oder man kann damit gelassen umgehen. Und so. Und diese Ängste habe ich da überwunden. Und wenn sie die Angst vor dem Tod überwunden haben, haben sie die meisten anderen Ängste damit auch gleichzeitig überwunden. Und ein angstfreies Leben ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in ein gelingendes und glückliches Leben. Und das habe ich auch so erlebt und empfunden. Und es war für mich auch eine Befreiung und es war schön.
Haben Sie also mit einem Leben abgeschlossen, um ein anderes zu gewinnen und jetzt in Dankbarkeit zu leben?
Nein, würde ich nicht sagen. Es wird kein anderes. Ich setze das Leben fort. Ich habe natürlich mir nicht gewünscht, morgen zu sterben. Aber ich war bereit. Und seitdem bin ich eigentlich bereit. Das, was dann passiert, wenn der Tod vor einem steht, das weiß man nicht. Aber das ist auch nicht das Interessante oder das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir in unserem Leben möglichst angstfrei leben und sorgen. Und das setzt, wir müssen Vergänglichkeit, die in jeder Form uns täglich begegnet, müssen wir akzeptieren und die Dinge loslassen können. Das führt in die Gelassenheit.
Dennoch lässt sich die Angst ja manchmal nicht verhindern. Wie begegnen Sie der Angst?
Also ich erinnere mich nicht mehr, dass ich Angst hatte, also so richtige. Also wenn ich ein Ziel habe und dann denke ich, ja, erreiche ich das oder nicht, das könnte man als Angst bezeichnen. Wenn Sie wollen, sonst andere Ängste kenne ich gar nicht mehr. Dann sage ich mir, naja, wenn ich das nicht erreiche, erreiche ich ein anderes. Also ich bin da sehr gelassen dann. Ne? Ich tue mein Bestes, aber ich hafte nicht daran, dass ich mein Ziel auch erreiche. Das hat mir eine große Ruhe und Lockerheit gegeben. Denn wenn Sie Ziele haben, die von anderen Menschen abhängig sind oder vom Schicksal, dann sollten Sie nicht daran klammern, sondern Sie sollten das Beste dafür tun, dass Sie es erreichen, aber im Grunde auch bereit sein, mit dem Nicht-Erreichen zu leben.
Angenommen, jemand würde Sie foltern, dieser Gedanke alleine, könnten Sie das dann aushalten, nur mit der Kunst der Gedanken?
Ja, ich weiß nicht, das sind natürlich
hypothetische so Fragen.
Ja. Ich weiß nicht, ich würde natürlich genauso leiden und schreien und hoffen, dass es da mal vorbei ist. Aber sagen wir, ich habe jetzt die Einstellung, wir werden leidvolle Phasen nicht ganz ausschließen können. Und körperliche Art wie seelische Art, ich bin darauf vorbereitet. Und das wird auch vorbeigehen. Auch das ist vergänglich, das ist ja das Tolle daran. Vergänglich sind nicht nur die schönen Momente, sondern natürlich auch die leidvollen. Und dann denke ich manchmal an Epikur, der sagte, ja gut, großer Schmerz ist meistens kurz. Lang andauernde, da kann man sich darauf einstellen.
Wie gut, dass es Ihnen gerade gut geht. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Das nächste Buch, das kommt, wird dann Weisheit to go heißen. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung.
Eins gehört.